Willkommen zurück. Wir starten in die 27. Folge vom Dickichtgeflüster. Heute mit einem ganz großen Experiment. So viele Leute waren wir noch nie bei der Podcastaufnahme. Ja, mal gucken, wer alles da ist. Also, ich bin Anna, ich sitze gerade in Dresden. Ich glaube, in Leipzig sitzt Jule am Mikro. Kann das sein?
Ja, klar. Hallöchen, hier ist Jule.
Dann gehen wir mal weiter nach Göttingen. Wer ist dort?
Ja, hier ist die Paula und neben mir
sitzt Leon.
Gleich zwei am Mikro. Okay, und dann die Kolzen. Rufen wir dort mal an.
Ganz genau, die Kolzen. Jo Stamer hier.
Herzlich willkommen. Und dann gehen wir noch zum Nilas. Wo sitzt du eigentlich gerade?
Ich sitze gerade in Braunschweig.
Hallöchen. Okay. Ja, bunte Mischung heute hier. Jetzt dürft ihr alle kurz auf Stopp drücken und raten, worum es hier heute geht. Wir haben die Experten für Knockout-Sprint hier versammelt. Das soll unser Thema heute werden. Aber bevor wir da so richtig einsteigen, müssen wir natürlich erstmal unsere Gäste für heute kennenlernen. Also Leon und Jo, herzlich willkommen. Ja, die typischen Fragen an euch. Wer seid ihr? Für welchen Verein lauft ihr? Seit wann macht ihr OL? Fangen wir doch mal mit Leon an.
Hallo, ich bin Leon Kollenbach. Ich komme vom Skiclub Helder aus Nordhessen. Ich mache seit 20 Jahren dieses Jahr OL. Was waren die letzten Fragen noch?
Das waren erstmal die Fragen, aber du kannst gerne noch erzählen, wie du zum OL gekommen bist. Ja.
Ich bin über ein Schul-OL tatsächlich zum OL gekommen und habe dann so nach und nach meine ganze Family angesteckt mit OL-Fieber und ja. Die machen jetzt auch alle seit mindestens 15 Jahren OL.
Sehr schön, richtige Dynastie aufgebaut. Und Jo, wie sieht's bei dir aus?
Ja, Jo Stamer aus. Ich stamme ursprünglich aus Neustadt am Rübenberge und habe da über einen Schulsport, ja, 1989 mit 17, jetzt könnt ihr alle nachrechnen, mit 17 Orientierungslauf kennengelernt über einen Schulsport und dann irgendwann ging es relativ schnell auch in die Wettkampfszene und habe inzwischen ein paar Vereine durch und laufe aktuell immer noch für ein SV, für ein MTK Bad Harzburg, nicht für ein, also SV Hildesia, die Kolzen ist eigentlich nur mein Verein, den ich selber hochgezogen habe, genau.
Okay, ich hätte da noch eine Frage. Warum spielt ihr keinen Fußball? Also, was fasziniert euch an OL?
Ich habe tatsächlich in der Jugend Fußball gespielt, so bis ich 10 war ungefähr, denke ich mal. Ja, und die waren irgendwie nicht mein Schlagmensch. Und ja, dann hatte ich da irgendwie mal so ein Spiel, wo ich entscheiden musste, OL oder Fußball. Und dann wusste der Trainer, dass ich mich gerade an dem Wochenende für Fußball entschieden hatte und habe mich trotzdem das ganze Spiel auf der Bank gelassen. Und das fand ich nicht so cool. Also habe ich mich dann für komplett OL entschieden.
Das ist ja gemein. Also cool für uns, aber das ist schon fies.
Klingt tough.
Ja, also das Thema ist eigentlich abendfüllend. Ich möchte dazu nur eigentlich Folgendes sagen. Ich bin hier in der Grundschule, die Kolzen, an 3 Tagen die Woche. Und es gibt so einen Spruch unter den Lehrern, das heißt, wenn du möchtest, dass sich auf dem Schulhof keiner verletzt und die Aggressivität abnimmt, nimmst du ihnen einfach einen Ball weg. Ja, also ist schon so viel dazu. Man kann da viel mehr drüber sagen. So ist das.
Und ich habe auch Joe schon Fußball spielen sehen. Das ist also... Da ist er beim OL wesentlich besser aufgehoben.
Verstehe.
Danke.
Das ist schön. Bitte mehr solcher Insider-Infos. Heute.
Sehr
Spaß.
Gerne. Er kann aber auch zurückschießen.
Ja, kommt noch.
Okay. Joe, erzähl doch mal ein bisschen was über deine Ämter im Orientierungslauf, weil du bist ja auf vielerlei Art und Weise aktiv, ehrenamtlich.
Ja, also ich bin selber erstmal hier Trainer im SV Hildesia die Kolzen und bin unter anderem auch mit Wettkampfausrichter beim MTK, mache da oft Bahnlegungen, mache auch diverses um diese Wettkämpfe rum. Bei unseren ganzen deutschen Meisterschaften, bei den Landesmeisterschaften macht es dann tatsächlich eher Eike. Das ist das eine, das sind die Vereine. Dann bin ich unter anderem stellvertretender Fachwart im Orientierungslauf hier in Niedersachsen und war jahrelang auch Landesjugendfachwart und bin jetzt seit ein paar Jahren auch Bundesjugendfachwart Und ja, dadurch dann eben auch in unserem Dachgremium, wenn man so will, wie Leon, auch eben im Dachverband tätig.
Was macht man so als Jugendfachwart in zwei Sätzen?
Also der Landesjugendfachwart ist ja sowas wie Landestrainer, ne, kann man sagen. Und der Bundesjugendfachwart, ich vergleiche das immer so ganz gerne, wir haben Kultusminister der Bundesländer. Und wir haben einen Bundesminister für Bildung. Und das ist eigentlich nur der Moderator der Bundesländer, wenn man so will. Also der kann selber gar nichts bestimmen und beschließen und sonst was, sondern der moderiert sozusagen die Länderkonferenz, wenn man so will, die Landesjugendfachwartekonferenz. Das ist eigentlich der Kern dieser Tätigkeit. Ne? Genau. Und vertritt die Länder dann eben in dem Bundesgremium. So ist das genau.
Also sind deine Hauptaufgaben eigentlich vor allem die Vermittlung zwischen den einzelnen Landesfachwerten, oder?
Also ja, ich würde es eher so beschreiben und sagen, wir sind in meiner Tätigkeit als Landesjugendfachwart eben viele Lücken aufgefallen, die beispielsweise in den Wettkampfbestimmungen sich nicht widerspiegeln, die mit dem JFVK zu tun haben, mit Jugendklassen zu tun haben oder Kategorien auf Bundesebene. Und also da gab es eine Menge Lücken. Dann gibt es extrem große Unterschiede zwischen den Landesverbänden, leistungstechnisch auch, was die Kaderstrukturen anbelangt. Und es gab eben, ich weiß nicht, der letzte Bundesjugendfachwart vor mir war, glaube ich, Simon Harsten, irgendwann bis in die 2000er rein. Und dann war diese Stelle 20 Jahre vakant. Und in der Zeit hat sozusagen nie jemand die Belange der Landesjugendfachwarte auf Bundesebene vertreten. Und so muss man sich das vorstellen, dass wir mit der Landesjugendfachwartekonferenz eben versuchen rauszukriegen, was fehlt, was müsste in die Wettkampfbestimmung neu eingebracht werden, was fehlt im Allgemeinen im Jugendbereich, und um einfach, sage ich mal, einen Sitz in dem obersten Gremium zu haben und dann eine Lobby zu sein auch für die OL-Jugend in Deutschland.
Und du wurdest für diese Stelle gewählt oder hast du dich da einfach beworben und es wollte niemand anderes? Oder?
Also es ist schon so, also ich hatte schon die Idee, dass diese Stelle wieder besetzt werden müsste und bin nicht so ein Mensch, der unbedingt darauf brennt, solche Ämter zu übernehmen, aber jemand, der halt mitgekriegt hat, wo die Lücken sind über. Und dann habe ich irgendwann, als ich meine Landesjugendfachwarttätigkeit niederlegen konnte oder weitergegeben habe an Chrissy Hofmeister, habe ich dann eben gesagt, so, jetzt möchte ich schon irgendwie doch mich weiter einbringen, und habe dann das auf einer Sitzung während des JFVK auf einer Teamleitersitzung angeboten, dass ich sage, ich würde mich dafür wählen lassen. Es gibt allerdings keinen Gegenkandidaten. Also das ist dann demokratisch gesehen schon, aber formal gewählt, ja, genau. Und zwar formal gewählt von den Landesjugendfachwarten und dann nachher auch von der AGO sozusagen oder von der Bundestagung nennt man das. Die Bundestagung wählt sozusagen die Vertreter der AGO. Ja. Genau, so ist es.
Okay, ja. Ich denke, wir kommen nachher auf jeden Fall nochmal auf den JFVK auch zu sprechen. Ich würde jetzt nochmal überleiten zu dem Hauptthema von der Folge, also dem Knockout-Sprint. Leon, du bist ja unter anderem mit Sabine für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, aber bist auch Mitorganisator von zahlreichen regionalen Veranstaltungen und manchmal auch im Ausland, wie ich mitbekommen habe, und auch unter anderem beim Knockout. Und ja, ich wollte dich erstmal ganz zu Beginn fragen, was dich an den beiden Sachen eigentlich so fasziniert oder warum du da so viel Zeit reinsteckst.
Die beiden Sachen meinst du jetzt Öffentlichkeitsarbeit, genau, ja, und Veranstaltung von Knockout-Sprints? Ja. also Öffentlichkeitsarbeit, das habe ich mit Sabine zusammen vor jetzt knapp 3 Jahren übernommen, weil auch da die Stelle unbesetzt war. Und ja, Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig und ja, wir schreiben beide relativ gerne Artikel, also haben wir dann gesagt, ja komm, zusammen schaffen wir das. Genau, und ihr habt uns ja im Podcast schon auch jetzt mal gehört, als wir bei der JVOC dann waren und da so ein bisschen live berichtet haben. Genau. Und als Organisator von Veranstaltungen, ich bin nicht der Schnellste, das weiß man, glaube ich, wenn man die Ergebnisliste anguckt. Deshalb sehe ich meine Fähigkeiten eher so im Organisationsbereich. Halt bei Trainingslagern und kleinen Veranstaltungen. Wir sind halt ein relativ kleiner Verein, deshalb bleibt es bis jetzt bei regionalen Veranstaltungen. Und warum speziell Knockout-Sprint? Da ist eigentlich die Geschichte einfach nur, letztes Jahr bei der Bundestagung hat der MTK Bad Harzburg den Antrag eingebracht, dass man doch eine deutsche Meisterschaft Knockout-Sprint einführen sollte. Und daraufhin kam aus der Bundestagung so die Antwort so, ja, warum eine deutsche Meisterschaft, wenn wir gar kein Wettkampfangebot haben, so abseits von den Meisterschaften. Und dann haben wir halt gesagt, ja, komm, wir haben ein bisschen Erfahrung in Knockout-Sprint, wir organisieren einfach mal einen. Und scheinbar fangen jetzt auch die ersten anderen an, Knockout-Sprints zu organisieren. Ja.
Wie kamst du ursprünglich auf die Idee, deine ersten Knockout-Trainings zu veranstalten?
Also ein Knockout-Training ist ja im Prinzip einfach nur ein Sprintintervalltraining mit dann Massenstart, also ja, nicht alleine, sondern in der Gruppe. Und dann noch mit einer Gabelungsvariante, wenn man das möchte. Und das ist erstmal nicht so ein Hexenwerk. Deshalb habe ich mir irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr, wie genau ich dazu kam, gedacht, wir organisieren das einfach mal.
Aber da gab es das Format Knockout wahrscheinlich noch nicht. Hast du quasi den Knockout selbst
erfunden? Doch, natürlich.
Ja, ich glaube, das war relativ zeitgleich mit der internationalen Einführung. Dann hat Leon das in unsere Göttinger Wintertrainingswochenenden integriert. Ich glaube, das war auch so vor 3, 4 Jahren.
Ja, also international ist schon ein bisschen älter und auch in Deutschland sind schon vorher Knockouts organisiert worden. Allerdings jetzt eine ganze Zeit lang nicht als Wettkampf. Also der letzte, wo ich mich dran erinnere, ist 2014. Den haben Moritz und Nina Döllgast im Saarland organisiert. Und ja, seitdem sind es jetzt 11 Jahre. War mal wieder Zeit.
Okay. Ja, wir haben jetzt schon gehört, es gibt nächstes Jahr eine deutsche Meisterschaft im Knockout. Und der Bahnleger ist heute auch zu Gast, habe ich gehört.
Da ja, ganz genau.
Werden wir sicher auch noch ein paar Fragen nachher an dich haben. Jetzt haben wir schon ganz viel über dieses Format geredet, aber ich könnte mir vorstellen, dass manche von denen, die jetzt zuhören, noch überhaupt keine Berührungspunkte mit Knockout hatten. Wir haben dazu übrigens auch eine Frage bekommen. Also man kann uns zum Beispiel auf Spotify oder per Mail Fragen zusenden. Und da hat uns die Lotte geschrieben. Ich lese mal kurz vor. Ihr habt mal erwähnt, dass ihr über diesen K.O.-Sprint in Nordhessen reden wolltet. Ich konnte leider selber nicht dabei sein. Deshalb würden mich Ablauf, Einschätzung, Taktiken und Ergebnisse sehr interessieren. Könntet ihr darüber mal eine Folge machen? Ja, jetzt sind wir heute hier. Da passt das perfekt. Und ja, vielleicht könnt ihr einfach mal die jetzt schon öfter Knockout gelaufen sind, also Paula, Leon, erklären, was sind die Besonderheiten in diesem Format? Wie läuft das Ganze ab?
Ich glaube, zu dem Gelaufen musst du übernehmen, Paula. Ich bin selbst erst 2 gelaufen.
Ja, also so richtig echte Knockouts bin ich auch noch nicht oft gelaufen, weil international hat man ja immer die Hürde der Qualifikation. Ja, also vielleicht einen ganz kurzen Überblick. Also zumindest international läuft das so, also der Knockout ist in mehreren Runden aufgebaut. Also wie das gibt es auch in anderen Sportarten. Man fängt erstmal mit einer Qualifikation an. Das ist eigentlich ja primär dazu da, erstmal das Teilnehmerfeld ausreichend zu reduzieren. Und in der Qualifikation, das wird im OL jetzt international in 3 Heats ausgetragen, also 3 Vorläufen. Und dann kommen immer nur die besten 12 aus jedem Vorlauf weiter. Und diese 36 Läufer bzw. Läuferinnen treten dann tatsächlich in den Knockout ein, in die erste Runde. Und dann gibt es Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Also 3 Knockout-Runden und in jeder Runde fliegen wieder Leute raus. Also es fängt im Viertelfinale kommen die besten 3 weiter, dann im Halbfinale nur noch die besten 2 und man läuft immer in 6er Heats. Ja, grundsätzlich ist es Massenstart, also alle gleichzeitig und die Strecken sind relativ kurz, also noch kürzer als ein normaler Sprint, dadurch, dass man ja auch eben die 3 Runden an einem Tag läuft, manchmal sogar die Qualifikation noch am gleichen Tag. Insgesamt für die Elite-Läufer international ergibt das dann schon durchaus so mindestens eine Halbmarathon von den Gesamtkilometern. Also die Strecken sind an sich kurz, aber der Gesamtumfang ist trotzdem sehr ordentlich. Also man kann das trotzdem nicht mehr so ganz als Sprint bezeichnen. Die letzten Runden, die werden da durchaus sehr, sehr hart. Auch von der für die Ausdauer. Es gibt Möglichkeiten, die Strecken zu gabeln, aber nicht gabeln im Sinne von, wie das bei Staffeln üblich ist, dass wirklich Leute verschiedene Posten anlaufen, weil man ja beim Knockout alleine läuft, also eben nicht mehrere Läufer in einem Team, und dadurch kann man nicht zwischen verschiedenen Strecken gabeln, sondern es muss komplett fair sein, und da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, die sich herauskristallisiert haben, die genutzt werden dürfen. Das eine ist das, wie nennt man das?
Schlaufen.
Schlaufen auf Deutsch. Also das heißt, alle laufen insgesamt die gleichen Posten, aber einige Posten sind einfach in so einem Kreis angeordnet sozusagen, und die einen laufen erst den einen Kreis und dann den anderen, und die anderen genau umgedreht. Also einfach zwei Schlaufen in verschiedenen Reihenfolgen. Und das zweite Format, das ist der sogenannte Runner's Choice. Ja, da können wir vielleicht auch noch mal mehr drauf eingehen, aber tatsächlich wird das gar nicht viel genutzt international mittlerweile. Weil ich glaube, für viele Leute ist der Runner's Choice so ein bisschen das Merkmal des Knockout-Sprints tatsächlich, weil wenn man davon hört, ist das erstmal spannend und ungewohnt. Genau. Also vielleicht in zwei Sätzen, das besteht daraus, dass man am Start drei Karten hingelegt bekommt, und da ist ein Abschnitt der Bahn drauf abgedruckt, nicht die komplette Bahn, und man weiß auch nicht, wann in der Bahn dieser Abschnitt kommen wird. Also es sind nur einige Posten. Und diese Posten sind unterschiedlich auf den drei Karten, aber relativ ähnlich. Also so, dass es wirklich schwierig zu entscheiden ist, was die beste Variante ist. Und der Läufer wählt sich die für ihn beste Variante aus. Ja, je nach Fähigkeiten schafft man es, die beste zu sehen. Manchmal gibt es auch gar keine beste, wenn die wirklich sehr, sehr ähnlich sind. Es geht eigentlich primär darum, die Läufer aufzusplitten. Deshalb müssen die auch gar nicht zwingend unterschiedliche Längen haben. Genau. Aber grundsätzlich ist Knockout sehr, sehr gegnerkontaktlastig. Also eigentlich ist es Massenstart von, wie sagt man, ja, Gegnerkontakt von Massenstart bis Ziel. Also es wird sehr wenig alleine gelaufen tendenziell. Man kann auch das Hinterherlaufen nicht vermeiden. Das ist so ein bisschen eigentlich Teil des Formats.
Ja. Also ich bin das ja auch schon mal gelaufen im Training, jedenfalls komplett, sonst nur in der Quali. Und ja, ich wollte Paula dich nochmal fragen, was so für dich die wesentlichen taktischen, mentalen Unterschiede sind zum normalen Sprint oder einer Sprintstaffel. Ja.
Also ich würde sagen, tatsächlich zur Sprintstaffel ist der Unterschied gar nicht so riesig. Also der Hauptunterschied ist, dass die Strecke deutlich kürzer ist und man eben es wirklich darauf ankommt, wer als Erster im Ziel ist. Also sozusagen vielleicht vergleichbar mit der Schlussschlaufe der vierten Strecke bei der Sprintstaffel, würde ich sagen. Das kommt schon relativ nah dran. Aber die Strecke ist eben kürzer. Insofern ist das Tempo tendenziell auch noch ein bisschen höher. Also es wird ja wirklich vom Start weg wirklich Höchsttempo gestartet. Also ich habe das selber bisher nur beim ASOM erlebt. Das ist so ein Wettkampf in Belgien, der jedes Jahr stattfindet. Und die veranstalten schon seit vielen Jahren einen Knockout-Sprint, auch schon bevor das bei Weltcups ausgetragen wurde, soweit ich weiß. Und da hat man das Schöne, dass das Teilnehmerfeld ein kleines bisschen schwächer ist vom Leistungsniveau jetzt als bei einem Weltcup, weil da natürlich auch noch viele andere starten, die jetzt, also gerade aus Belgien und Leute, die da Trainingslager machen, da hat man die Chance, die Quali ein bisschen leichter zu überstehen als jetzt bei einem Weltcup. Dadurch habe ich da schon ein paar Mal geschafft. Und ja, also ich würde sagen, man muss extrem wachsam sein beim Laufen. Also das ist so ein bisschen ein Unterschied. Man kann sich nicht erlauben, mal so ein bisschen locker zu lassen. Also ich glaube, wenn man einen Einzelsprint hat, dann muss man sich mehr taktisch sein Lauftempo einteilen. Man hat auch mal Phasen, wo man mehr Karte liest, dann läuft man mal wieder eine längere Routenwahl. wo man vielleicht das Tempo dann erhöht. Aber beim Knockout-Sprint muss man sich an den anderen orientieren. Und wenn die gerade ein höheres Tempo gehen, als man das vielleicht selbst gerne möchte, weil man das Gefühl hat, das hält man gar nicht durch, dann muss man trotzdem mitgehen. Weil wenn man die Gruppe einmal verliert, dann hat man keine Chance, wieder ranzukommen. Einfach weil beim OL das Profitieren voneinander so wichtig, also so einen großen Ausschlag gibt, dass es, also man ist alleine fast immer langsamer. Also das sieht man auch international, dass Leute, die also eigene Routen wählen, die sie dann alleine durchziehen, die schaffen es oft nicht. Also es ist eine sehr, sehr große Leistung, das zu schaffen, wirklich mal auf einer eigenen, vor allem auf einer langen Route, da das Tempo so hoch zu halten, dass man keine Zeit verliert. Genau. Also insofern ist es extrem viel Taktik und sehr viel mentales Dranbleiben, dass man bei jedem Posten darauf achtet, auf welcher Position man gerade ist, versucht, die möglichst beste Mikroroute zum Posten zu finden, dass man auch überlegt, wie man wendet am Posten und solche Details. Worüber man sich jetzt beim Einzelsprint nicht so Gedanken machen muss, weil man da ja meistens alleine zum Posten kommt. Ja, und extremes Übertempo. Also zumindest, wenn man jetzt nicht selbst Weltspitze ist.
Das sind genau. So Geschichten wie Laufrichtung und sowas dann wesentlich wichtiger noch.
Genau.
Ganz so hundertprozentig würde ich das eigentlich auch nicht unterschreiben, weil beim Sprint letztendlich es ja am Ende auch auf die kleinen Feinheiten genauso ankommt, sogar auf die Mikroroutenwahlen. Und ich glaube, das ist teilweise auch so ein bisschen, was vielen dann fehlt. Aber es stimmt schon. Und was mir aber auch aufgefallen ist bei der Europameisterschaft, war es tatsächlich so. Also generell würde ich sagen, ja, dieses Dranbleiben am Gegner und in der Tram mitlaufen ist schon wichtig, aber es hat tatsächlich in manchen Heats hat sich schon gezeigt, dass ein Alleingang durchaus auch irgendwie lohnenswert sein kann oder eine eigene Route gehen. Und gerade das hat bei den Damen beispielsweise im Finale die Entscheidung gebracht auch, ne? Und das war dann doch interessant. Also ich hätte es auch so nicht erwartet, das stimmt. Also das war schon spannend dadurch, dass beides möglich war.
Ich glaube, das ist das, was Paula meinte mit dem Wachbleiben. Man muss einfach in jedem Moment sowohl den Gegner im Blick behalten, also alle Gegner, 5 Stück, und dann aber auch die Karte noch, um zu sehen, hier habe ich jetzt gerade eine Möglichkeit.
Ja, ich habe auf jeden Fall, wo du gerade schon von der OM geredet hast, ich habe diverse Videoclips gesehen, wo die ganze Tram auf den einen Posten zu ist. Das war um so ein Pavillon rum. Und dann ist der eine letzte Läufer oder im Mittelfeld von der Gruppe, von der Tram, ist die andere Richtung um den Pavillon rum und war dann auf einmal an der Spitze. Und das ist halt so, das war ja nicht mal eine Sekunde, die der damit aufgeholt hat, aber trotzdem halt von 4., 5. Platz wahrscheinlich raus an die Spitze gewechselt.
Aber ich würde auch sagen, tatsächlich so von allen Knockouts, die ich bisher größtenteils als Zuschauer miterlebt habe, war auf jeden Fall jetzt die EM ganz weit oben von der Spannung her und von der Qualität der Bahnen. Also ich finde, man hat ganz deutlich gesehen, dass es extrem viel ausmacht, wie die Bahnen gemacht sind, einfach für den, also wie sich das Rennen entwickelt. Es gab auch ganz oft in der Vergangenheit Knockout-Sprints, wo viel mehr in der Gruppe gelaufen wurde, wirklich von Start bis Ziel. Und wo es auch für die Zuschauer letztendlich dann nicht so viel Spannung gab, außer diese unmittelbare Spannung einfach, ja, wer kommt jetzt zuerst um die Ecke? Aber wo man einfach schon gemerkt hat, dass die Läufer sich nicht trauen, eigene Routen zu nehmen und es dann einfach niemand gemacht hat, außer so ein paar Experten wie zum Beispiel der Tim Robertson, der immer, also aus Neuseeland, der nimmt immer gerne eigene Routen.
Immer die richtige?
Ja, genau, aber da hat man dann oft gesehen, dass, also er hat die richtige Route genommen und es hat ihm trotzdem nichts gebracht. Er war dann trotzdem wieder mit der Gruppe und hat eigentlich nur ein bisschen Kraft verpulvert und konnte sich aber nicht absetzen von der Gruppe. Und das war diesmal deutlich besser. Also, weiß nicht, Leon kann das vielleicht besser analysieren, woran das genau lag. Aber ich fand, man hat einen Unterschied gemerkt. Vielleicht lag es auch an den Leuten und nicht an den Bahnen. Das könnte ich mir fast auch vorstellen.
Ja, so ein bisschen hat sich jetzt jetzt sind wir schon bei der EM. So ein bisschen hat sich jetzt ja bei der EM auch einfach dahin, oder also nicht nur bei der EM, in letzter Zeit generell dahin entwickelt, es wird erstmal quasi losgejoggt und alle gucken eigentlich nur die letzte lange Routenwahl an, das Ende von der Bahn, da wo die Entscheidung fällt. Das hat Anselm auch erzählt, weil der jetzt bei der EM recht gut war. Die haben, obwohl einer abgehängt war, sind sie gejoggt und haben auf die Karte geguckt und haben nicht versucht, den zu distanzieren, sondern sich einfach nur auf die letzte Routenwahl vorbereitet. Und ja, dann ist es im Prinzip so ein Temposteigerungslauf bis zum Vollsprint am Ende.
Ja, also ganz gut ist auch also Anselm ist bis ins Halbfinale gekommen und ist dann letzten Endes als 8. Platz rausgegangen.
Da können wir ihn auf jeden Fall feiern für.
Auf jeden Fall. Joe, du warst ja live dabei. Ich habe in der Familiengruppe so ein Video gesehen, da hast du aus Spannung dein Handy fallen lassen.
Ja, nicht ganz, aber tatsächlich so. Also ich habe erst einen Film gedreht, wie er reingelaufen ist und dann war ich derart aus dem Häuschen, dass halt ja die Aufnahme, glaube ich, interessanter sind, irgendwelche Beine und Hosentaschen drauf und so. Also schon, aber hören kann man alle noch, glaube ich, also auf dem Video. Ist auch interessant. Ja, das war sehr cool. Also muss man wirklich sagen, dies war erstmal medial sehr genial rübergebracht. Die Belgier haben da ganz tolle Arenen gebaut und auch eine ganz tolle ja, auch Kameraabdeckung mit Drohnen, mit Läufern und so gemacht von den Knockout-Sprints im Allgemeinen und dann, um das spannend zu halten, natürlich auch Live-Tracking und dann der Kommentar dazu und es war wirklich, also war ganz toll gemacht, muss man wirklich sagen. Und dann mit einer Arena sozusagen wirklich drei, also Viertel, Halb und Finale jeweils abzudecken, ne? Also das war schon sehr cool da vor Ort, muss man sagen. Und auch so mit dem Runterstarten von der Rampe und so, also es hatte schon richtig Style, auch für Zuschauer. Sehr genial. Ganz so genial weiß ich nicht, aber doch in Harzburg, wir haben ja eine Tribüne zur Verfügung. Also, ich dränge mich an.
Da wurden sozusagen die letzten Tipps abgeholt.
Ja, das auch. Also, ich bin selber einmal einen Knockout-Sprint bei Leon gelaufen in einer A-Trainer-Ausbildung. Das war sehr genial, muss ich sagen. Damals haben wir bei zwei der Heats Runner's Choice gemacht. Das war ganz witzig, hatte ich auch noch nie gemacht vorher. Und interessant habe ich mich dann da irgendwann im Finale neben Bjarne wiedergefunden. Dann dachte ich auch, so langsam war der Alte gar nicht. Auf jeden Fall so, oder ich habe irgendwas anderes richtig gemacht, kann auch sein. Das war spannend, aber wir waren ja auch nur alte Leute, Teilnehmer, sonst bis auf irgendwie, weiß gar nicht, wer da noch alles bei war. Es waren auch, ja, Nationalteam, auch zwei, drei dabei. Also, naja, egal. Auf jeden Fall da zum ersten Mal und einzigen Mal bisher auch selber gelaufen. Dann immer nur hier beobachtet, was auf internationaler Ebene da geschieht, natürlich live, online und so. Und bei der EM wollte ich es dann auf jeden Fall unbedingt mal richtig live miterleben, um als Bahnleger im nächsten Jahr da jetzt auch irgendwas ja, Ansprechendes bieten zu können. Und das hat mich sehr inspiriert, muss ich sagen, einerseits. Andererseits hatte ich ja natürlich auch schon so eine Idee im Kopf. Und die Geländewahl ist noch nicht fix für Harzburg oder für die Meisterschaft, die der MTK ausrichtet. Also wir haben da ein paar kleine Vorstädtchen vorgelagert im Harz zur Verfügung. Favorit ist aktuell tatsächlich das Pferderennbahngelände der Stadt Bad Harzburg. Und da gibt es, wie gesagt, so eine Tribüne. Und das, ja, da wird man wahrscheinlich, wenn man tatsächlich zwei Heats da laufen will, dann wirklich mit vielen virtuellen, wie soll ich sagen, Sperren und Häusern und Wohnblocks arbeiten müssen. Also ist schon, wird ganz spannend, glaube ich. Aber ich habe ein paar Ideen schon im Kopf, also ja. Und ich habe allerdings zur Auswertung noch ein Problem. Es wurde gerade in Belgien ist mir eben aufgefallen, dieses taktische Laufen. Es wird langsam losgejoggt und wirklich geguckt, was machen die anderen und so weiter und so fort. Und da ist dann schon die Idee entstanden, die mir auch Jan Knaub unter anderem dann beigepflegt hat. Warum auch er gerade? Keine Ahnung. Entschuldigung, Jan, aber das kannst du mir nochmal erklären irgendwann. dass man sagt, man könnte auch in der Quali beziehungsweise in den Vorläufen so eine Art Lucky Loser Quali machen, wo man sagt, naja, wenn ein Vorlauf besonders langsam war, dann kommt halt da wirklich nur der Erste rein und dann dafür aber ein Dritter aus dem anderen Vorlauf, sowas, ne? Oder ein Vierter aus dem anderen Vorlauf. Das wäre es durchaus, also ich, ne, da es noch keine Wettkampfbestimmung dazu gibt, ja, muss das unser TD nachher abwinken, ne? Also mit anderen Worten, da geht noch was. Es soll ja ein, was ich mir noch nicht so richtig vorstellen kann, es soll ja ein World Ranking Gold Event werden. Was auch immer genau ein Gold Event ist, hat mir noch keiner so genau erzählt. Da gibt es zwei in Deutschland, die gesagt haben, hier, mach das schon so, ne? Und dann denke ich, ja, klar, kein Problem, machen wir irgendwie. Aber was genau das beinhaltet, weiß ich ehrlich gesagt überhaupt noch gar nicht. Das ist noch eine Überraschung für mich auch. Und diese Geschichte ist aber ja so, dass da internationale Teilnehmer sein können. Wie sieht denn dann die deutsche Meisterschaft? Also mir ist es nicht klar, wie sieht die deutsche Meisterschaft im Knockout-Sprint aus, wenn beispielsweise kein deutscher Läufer ins Finale kommt oder so? Also Leon, vielleicht kannst du mir darauf eine Antwort geben. Ich weiß es nicht. Ist mir nicht
Kann ich
ganz.
auch nicht. Das ist auf jeden Fall zu klären.
Ja, genau. Also ich denke schon, dass man dann ja ein weiteres Ranking vielleicht auch noch hat, etwas im Halbfinale oder so. Aber auf jeden Fall, das ist eine interessante Frage, finde ich. Also,
Oder man hat irgendwie zwei Finals, eins für die internationalen Teilnehmer, eins für die deutschen.
was ich irgendwie auch wieder langweilig fände, ne? Also ja, das darf ja so auch nicht sein. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es sich dann so krass trennt, es sei denn, es ist wirklich plötzlich so international anerkannt, unser Event, dass alle da kommen, so. Aber ja, selbst wenn dann, sage ich mal, Platz 2 oder Platz 1 ein Jannik Michels ist, ja, dann gut, dann machen wir eben, Platz 2 ist der deutsche Meister, kriegen wir hin, ne? Aber ja, ne? Also so ist noch eine Frage, sage ich jetzt mal. Muss ich allerdings auch, glaube ich, in erster Linie in unser TD drüber den Gedanken machen.
Ja, also die Situation ist ja nicht komplett neu. Es gab letztes Jahr ja schon mal einen WRE-Deutsche Meisterschaft, wo die Emma Arnesen aus Norwegen gewonnen hatte. Die war dann auch Platz 1 für den WRE und dann, ich weiß leider nicht, wer auf dem zweiten Platz war, aber das war dann die deutsche Meisterin. Ja, klar, wenn das Finale jetzt komplett international besetzt wird, wird es schwierig. Vielleicht ein
Genau, also
kleines
ich denke
Finale für
schon.
alle, die mal Finale ausgeschieden sind.
Ja,
Ja.
ich denke, also genau das ist eben meine Frage, wo ich sage, was machen wir denn, wenn jetzt kein deutscher Läufer ins Finale kommt oder Läuferin, wie auch immer. Also schon eine interessante Frage, finde ich. Also das klären wir noch, ihr werdet rechtzeitig informiert werden.
Ja, spannend ist ja auch, dass nur die Elite-Kategorien da drin sind. Keine Jugendkategorien, keine Seniorenkategorien. Wenn ich die WKB richtig interpretiert habe. Die wurde ja extra im Januar dieses Jahr noch geändert. Also K.O. musste erst aufgenommen werden.
Ja, das stimmt. Allerdings haben wir jetzt schon auch überlegt, ob wir eine Junior- oder eine Jugend- oder Junior-Kategorie machen. Ist das eine? Die Überlegung gibt es zumindest. Also, ob wir es machen, steht noch nicht fest. Und dann ist ja grundsätzlich so, dass sich in die Quali alle anmelden dürfen. Also, wenn so ein Christoph Freudenfeld schnell genug ist, beispielsweise, dann ist es durchaus denkbar, dass er dann eben halt in der Elite, ja. Naja, deutscher Meister vermute ich eher nicht, ohne Christoph zu nahe treten zu wollen, aber Potenzial ist da, nicht? Also so, ich denke, also es dürfen wir alle mitmachen, ne? So ist das ganz einfach. Helmut Konrad, kein Problem, ist ein schneller Läufer. Also, ne, Quali mitmachen und dann sich weiter qualifizieren.
Ja, Motivation ist auf jeden Fall da. Und Motivation im Harz ja sowieso. Also ihr habt ja so eine richtige Serie jetzt von deutschen Meisterschaften. Jedes Jahr wird ja was Großes ausgerichtet. Finde ich richtig cool. Danke euch.
Ja, also erstmal dafür, ich bin da mehr oder weniger, nee, nicht ganz unschuldig würde ich nicht sagen, aber wir haben ja so einen Vereinschef, ich weiß nicht, Eike kennen viele, Eike Bruns. Und ja, er hat dafür gesorgt, dass wir viele deutsche Meisterschaften ausrichten. Ja, so kann man das sehen. Ist auch im Verein auch eine umstrittene Frage. Aber es ist trotzdem so, dass wir es machen. Und grundsätzlich ist es ja auch so, dass zu den ja, deutschen Meisterschaften, die natürlich viel in Dresden stattfinden. In Dresden wird immer alles gerettet, was wir anderen alle nicht ausrichten können. Das haben wir eine große Dankbarkeit, dass es so ist. Aber es ist am Ende ja auch irgendwie keine Lösung für den deutschen Orientierungslauf, dass immer alles dann nachher im Raum Dresden oder im Raum Brandenburg stattfindet. So gesehen versuchen wir da eben, was wir können, um da ein gewisses Gegengewicht auch für zu machen und die Verteilung besser wird, ne, von deutschen Meisterschaften. Und naja, das ist der MTK ja so ein bisschen führend auch im Nordwesten.
Sehr gut.
Und wenn alle so wie ihr immer Meisterschaften ausrichten würden, auch wenn sie eigentlich nicht die Leute haben, die Anzahl, dann hätten wir auch kein Problem mit Ausrichtern.
Ja, die Leute haben wir auch nicht, aber wir schaffen es trotzdem. Und man muss da, glaube ich, gar nicht so viel Angst vor haben. Das haben aber viele. Und das ist auch traurig. Also, und man kann auch viel mit Ausrichtergemeinschaften machen. Das haben die Westfalen im Lipperraum haben das schon auch öfter mal gemacht. Dann Hamburg, Schleswig-Holstein, mit Klecken auch Nordniedersachsen, die machen ja auch ab und zu Bundesveranstaltungen und so. Also das tut sich ja etwas, ne? Aber ich glaube, das muss noch ein bisschen stärker werden auch. Also das wäre mir sehr lieb.
Gerade so Ausrichtergemeinschaften, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Zukunft, weil es sterben uns ein bisschen die Vereine weg, die groß genug sind, so eine deutsche Meisterschaft zu wuppen. Und auch Bad Harzburg, trotz der Erfahrung, ist eigentlich nicht groß genug, um so eine deutsche Meisterschaft zu wuppen. Also wir hatten alle wirklich eine ganze Ecke zu viel Arbeit an dem Wochenende. Und da ist der eine oder andere ein bisschen dran kaputt gegangen. Und gerade auch dieses 3 Jahre in Folge sehr, sehr hart.
Ja, effektiv waren es für mich auch 4 Jahre in Folge, weil ich im Jahr davor dann auch noch den JVK gemacht oder beziehungsweise 4. Bundesveranstaltung in Folge, weil ich den JVK eben auch noch gemacht habe. Und dann irgendwann denke ich auch, jetzt brauche ich mal ein Jahr ohne Bundesveranstaltung, wäre auch schön. Also, ne? Danach kann wieder alles kommen.
Hast du einen Tipp an kleinere Vereine oder eine Aufmunterung, doch dann so eine Aufgabe anzugehen? Oder wie habt ihr das am Anfang gemacht?
Der Trick ist ja eigentlich die Ausrichtergemeinschaft. Und gerade für den Jugendländerkampf, das ist ja auch nicht eigentlich nicht Vereinssache, sondern es ist eigentlich Sache des Landesverbandes. Und dann haben wir mit dem Landesfachausschuss verschiedene Modelle auch durchgespielt. Und irgendwann, dann wurde es zeitlich auch knapp. Und dann haben wir eben gesagt, okay, das macht jetzt die Konstellation, das Wettkampfkonzept, das überhaupt gangbar ist. Also wo wir Genehmigungen bekommen, und so. Und dadurch ist das dann entstanden, dass wir eigentlich den federführend zwar mit dem SV Heldesia die Kolzen den JVK ausgerichtet haben, 23, aber eben tatsächlich Helfer, also insgesamt 60 Helfer und unser Verein, wir sind 25 Ueller da im Verein. Ne? Also so, dass wir durchaus, also über die Hälfte eben aus diversen anderen Vereinen waren, also aus der ganzen Umgebung, aus ganz aus östlichen Niedersachsen eben, bis zum Harz, Seesen, Harzburg, Wolfsburg, auch Braunschweig, ne? Die ganzen Vereine haben geholfen. Also und das ist einfach der Weg, also man muss sich einfach zusammentun, ne? Und ja, ich kann nur andere Vereine dazu ermuntern, zu sagen, bewerbt euch. Es ist auch eine sehr schöne Sache, die einen zusammenschweißt, wenn man so eine Ausrichtung macht. Und im MTK, wir haben Reibereien. Aber was sind Reibereien? Also das haben wahrscheinlich alle, schätze ich mal. Also ich, ja, deswegen, ich kann es trotzdem empfehlen. Macht es, Leute, traut euch.
Gerade jetzt kann man da auch noch mal einen Aufruf dann starten. Die DM-Staffel nächstes Jahr sucht noch einen Ausrichter. Ausrichtergemeinschaften, sucht euch, findet euch.
Ich wäre für Preetz. Ich war neulich dort in der Gegend und es ist so schön da. Ich war da noch nie.
Die haben nächstes Jahr in Schleswig-Holstein einen JVK zu wuppen. Das wird schwierig.
Kann man das nicht kombinieren?
Das wird auch schwierig, das zu kombinieren. Also der Zeitplan, den möchte ich sehen.
Ja, okay. Aber es ist ja danach. Bitte, Preetz, macht mal was. Das ist schön bei euch.
Also, ja. Also ich werde das meinem Bruder ausrichten. Der macht tolle Veranstaltungen, machen die da. Ja, das stimmt.
Man muss auch noch mal zu dem Zusammentun dazu sagen, es ist nicht nur, wenn sich für eine Veranstaltung mehrere Vereine zusammentun, sehr gut, sondern auch, wenn man für Posten einfach die Posten aufteilt. Also jetzt Bahnlegerposten zum Beispiel hatten wir jetzt bei den Sprintwochenenden, hatte ich und Joe zusammen die Staffel gemacht und Christoph Hofmeister und Tom Buchholz hatten die DM-Sprint gemacht. Und wenn man sich halt so wichtige Posten aufteilt, dann kann man halt auch gerade, wir hatten das immer so in MTK so gemacht, dass ein erfahrener Bahnleger mit einem jüngeren Neuling zusammengearbeitet hat und das war eine sehr gute Kooperation. Und wenn man halt mehrere Vereine zusammenlegt, können halt dann auch unerfahrenere nochmal wichtige Posten mit übernehmen und dann kann man halt meistens auch mehr Know-how schaffen. Meisterschaften zu veranstalten.
Ja, das ist nicht nur beim Ausrichten gutes Konzept, das ist auch für die ganze Vereinsorganisation unglaublich wichtig. Also wenn man zum Beispiel einen Finanzer hat, der das nicht mehr so lange machen möchte vielleicht, dass der für eine gewisse Zeit eine jüngere Person an seine Seite bekommt, die erstmal so eingeführt wird in die Aufgaben. Bin ich sehr Fan von. Aber lasst uns doch mal ganz kurz noch bei der Ausrichtung bleiben. Und zwar, Leon, ihr habt doch den Knockout-Sprint ausgerichtet im Mai. Was waren denn da so Erfahrungen, die du weitergeben würdest? Was macht einen guten Knockout-Sprint aus Veranstaltersicht aus?
Ui, da kann man ganz schön viel zu erzählen. Das dauert jetzt wahrscheinlich 2 Stunden. Ich versuche mich kurz zu halten. Wo fange ich an? Ja, also wie gesagt, wir hatten ja überlegt, wir machen den Knockout, weil es soll ein Wettkampfangebot in Deutschland geben, vor einer DM. Genau, ich hatte über die Trainingswochenenden so ein bisschen Erfahrung, wie man so einen Knockout aufbauen kann. Und weil ich halt international alles angucke, wie Joe auch. Und ja, wir haben halt die hessischen Meisterschaften Sprint, hatten wir als Rahmenbedingung. Die muss irgendwie da integriert sein in diesem Wochenende. Und dann haben wir uns dazu entschieden, hessische Meisterschaften Sprint als Vorlauf zu nehmen. Das ist für einen K.O.-Sprint-Vorlauf ganz schön lang gewesen. Also Siegerzeit war, glaube ich, 15 Minuten, statt wie üblicherweise bei einem K.O.-Sprint 10 Minuten oder weniger die Quali-Zeit. Genau, und dann haben wir darum, um diese hessischen Meisterschaften Sprint, so ein bisschen den Knockout aufgebaut. Wir haben erst überlegt, ob wir, also die erste Überlegung war, dass wir es, wie die Harzburger das geplant haben, nur ein Halbfinale und Finale machen. Da kam dann relativ schnell so viel Resonanz, ey, hier, wir wollen gerne K.O.-Sprint laufen, dass wir gesagt haben, gut, wir machen auch ein Viertelfinale, wenn wir mehr als 40 bis 50 Interessenten haben. Also dass es halt irgendwie auch einen Zweck hat, eine Quali zu haben und dass dann wirklich so ein bisschen, ja, Leistung im Vordergrund steht noch. Und das haben wir dann auch sowohl bei den Herren als auch bei den Damen geschafft. Zeitgleich kam dann irgendwie so die Frage von Jugendgruppen aus Uslar zum Beispiel und aus Jena, ob man nicht auch einen für Kinder oder Jugendliche was anbieten könnte, weil für die ist das ja auch cool. Und da war dann so ein bisschen die Schwierigkeit, erstmal zu sagen, wo ist die Grenze? Welche beiden Kategorien macht man? Erwachsene, klar, offen für alle. Und dann Jugend. Und da haben wir uns dann entschieden, dass wir bis 14 als Jugendkategorie machen, also für 12er und 14er, weil danach der physische Unterschied so groß wird, dass dann eh nur die 16er im Finale gewesen wären. Dann kam danach relativ schnell auch so Seniorenläufer noch, die meinten, ey, wir wollen auch gerne Knockout-Sprint laufen. Das war so die nächste Schwierigkeit. Das war sowieso erstmal dadurch, dass wir die Quali bei den hessischen Meisterschaften Sprint hatten, wo man ja 10, 12, 14 verschiedene Kategorien hat. Das musste man erstmal versuchen, unter einen Hut zu bringen, dass man da auch eine sinnvolle Quali machen kann. Wir haben dann wirklich nur 5 Bahnen, glaube ich, gehabt. Eine 10er-Bahn, eine 14er-Bahn, eine Herrenbahn, eine Damenbahn und eine Seniorenbahn. Da ist schon die Schwierigkeit, dass dann gerade so aus der DH16 oder der 45 die Leute sehr viel länger als die Elite brauchen. Und dass das dann schon eine große, also nicht mehr so richtig Sprint ist, wenn man da dann 22 Minuten oder so unterwegs ist. Für die Senioren haben wir dann so entschieden, dass wir die auch in den K.O.-Sprint eingeschlossen haben, indem wir gesagt haben, wir gucken auf die Kilometerzeit, also wir rechnen die Laufleistung aus Und wenn die sich über die Geschwindigkeit qualifiziert hätten, auf der längeren Strecke kommen sie weiter. Das hat tatsächlich gar nicht so viele betroffen. Also ich glaube, es sind 2 aus der Seniorenkategorie weitergekommen. Aber dadurch, dass wir halt dann auch ein Viertelfinale angeboten haben, war das, glaube ich, ganz gut für so Jugendläufer, weil die dann, statt dass sie dann knapp am Halbfinale gescheitert werden, haben die dann zumindest ein Viertelfinale gehabt und ja, konnten das laufen. Ja, so ein bisschen zum Gelände. Wir hatten da so einen Schulhof als Wettkampfzentrum für die hessischen Meisterschaften, was dann natürlich auch irgendwie so Wettkampfzentrum von dem K.O.-Sprint werden musste, wo man 2 bis 3 Läufe ins Ziel bringen musste. Ich hatte so ein bisschen die Idee, dass ich gerne, also K.O.-Sprint ist ja, für mich ist das einfach, es geht darum, Stimmung zu haben und die Leute zu begeistern und dass alle dabei sind und zugucken und anfeuern und richtig mitgehen. Ich habe das nämlich einmal in Belgien bei dem ersten ASOM, wo ich war, vor 4 Jahren oder so, 3 Jahren, da habe ich das erlebt, da hatten wir es auch in so einem Schulgelände und haben die Leute ins Gelände gelassen, haben denen gesagt, hier, da kommen sie vorbei, die Läufer, stellt euch hin, aber lasst den Läufern Platz. Und das war so eine geniale Stimmung. Also das wirkte so ein bisschen wie bei der Tour de France, wenn die bei irgendeiner Bergetappe da durch das Zuschauerspalier durchfahren. So wirkte das da so ein bisschen. Und dann hatten die Bahn auch so gelegt, dass die Leute 2-3 Mal durch dieses Schulgelände durchkamen. Also da war so eine geniale Stimmung. Und ich finde, das macht irgendwie K.O.-Sprint so aus. Weil, also wir haben einfach beim OL das Problem, dass wir so ein Time-Trial-Format haben. Also die meisten Sachen, so Langdistanz, Sprint, da weiß niemand so richtig, wie es eigentlich gerade wirklich steht. Und K.O.-Sprint ist einfach dadurch, dass alle gleichzeitig im Gelände sind, wie bei Staffeln auch, weiß man, der führt gerade in dem Moment. Und nicht, wenn er jetzt am Posten ist, sieht man, wo er liegt. Genau, und deshalb finde ich K.O.-Sprint so genial. Und diese Atmosphäre muss man irgendwie versuchen aufzufangen und zu replizieren. Und deshalb war für mich klar, auf diesem Schulgelände muss zumindest das Finale einen großen Anteil haben. Und dann war auch das Halbfinale, haben wir dann auch entschieden, Ziel ist auch oben fürs Viertelfinale, damit wir das Gelände nicht zu sehr ausnutzen die ganze Zeit und dann im Finale alle sagen, oh, das habe ich doch schon gesehen, sind wir da dann so ein bisschen weiter ins Tal gegangen. Genau.
Man muss aber sagen, Leon war ziemlich fies bei der Bahnlegung und hat einfach Sperren dann verändert zwischen Halbfinale und Finale und so gut gemacht, dass es einfach fast niemand durchschaut hat. Und dadurch wurden die Routenwahlen ziemlich schwierig grundsätzlich. Also ich meine, letztendlich waren wir alle zu doof. Aber also es war auf jeden Fall nicht langweilig. Man hat kaum das Gelände wiedererkannt eigentlich beim Laufen. Dadurch, dass einfach die Sperren anders gesetzt waren. Das waren nur so 2-3 kleine Sperren. Das hat voll ausgereicht, würde ich sagen.
Wobei ich da eigentlich auch so das Prinzip verfolge, wenn ich einmal einen Durchgang offen hatte, dann mache ich den nicht zu. Also
hast du aber gemacht?
Nein.
Nicht?
Es sind nur Sperren verschwunden.
Ach so, so rum, okay.
Weil, also, wenn man auf einmal Durchgänge sperrt, das finde ich unfair, wenn dann Leute, gerade wenn es irgendwelche ganz kleinen Durchgänge sind, wenn dann Leute in so einem hektischen K.O.-Sprint nicht genau genug hinschauen und dann denken, da ist offen.
Erzähl ruhig weiter, ist interessant, ja, genau, für nächstes Jahr. Nein, schon.
Ist aber andersrum, glaube ich, nicht so anders. Also ob du es jetzt zu hast und aufmachst oder andersrum, fand ich als Läufer eigentlich fast gleich, weil ich glaube, wir haben auch alle nicht gesehen, dass es offen war, weil das Gehirn das einfach zugezeichnet hat im Kopf quasi. Ist interessant manchmal, diese Psychologie.
Ja, aber das macht doch auch wenig Unterschied, ob du jetzt irgendwas zumachst, was vorher auf war, oder was aufmachst, was vorher zu war. Das ist ja routenwahltechnisch.
Man soll ja auf die Karte gucken, ne?
Ich glaube, macht das nicht so viel Unterschied. Also es macht so oder so die Karte anders.
Ja, aber ich glaube, es geht ja darum, dass dann jemand Unerfahrenes vielleicht nicht vorm zu ein Tor steht, weil das tendenziell ja noch mehr Zeit kostet.
Naja, nee, mir geht es eher so um den Fairness-Aspekt, dass niemand verleitet wird, weil er dachte, da ist offen, weil er es aus der vorherigen Runde wusste, dass da offen ist, dass er dann da angeregt wird, ein Verbot zu überqueren.
Ja, das stimmt. Gerade wenn man bei kleineren Veranstaltungen das nicht so gut überwachen kann.
Genau.
Das war ja tatsächlich auch ein Problem, eben durch den straffen Zeitplan muss man auch sehr aufpassen mit so Sperren, dass die dann auch korrekt gesetzt werden.
Genau.
Da gab es auch also so ein ganz kleines Missgeschick.
Ja, also man muss dazu sagen, wir waren einfach, insgesamt waren wir 20 Leute und das ist für ein, also alle, die irgendwie in den OL involviert waren, wir hatten noch ein paar Helfer, die so für die Verpflegung da waren, aber 20 Leute war einfach zu wenig, zumal ein Teil davon auch erst selbst gelaufen ist. Genau. Um diese Atmosphäre, von der ich eben geredet habe, so zu halten, da waren die Leute, die Helfer für die Verpflegung ziemlich wichtig. Das war irgendwie auch sowas, was wir uns überlegt hatten. Wir müssen die Leute irgendwie, auch die ausgeschiedenen Leute, irgendwie am WKZ halten, dass die weiter zugucken und anfeuern und für Stimmung sorgen. Und das, also zum einen war einfach das Massenlager da vor Ort. Das war schon mal ganz gut. Und zum anderen war auch einfach das Wetter richtig gut und wir hatten so viel Verpflegung, dass alle da essen gehen konnten bei uns direkt am WKZ und nicht irgendwo wegfahren mussten in ein Restaurant. Ja, so haben wir halt dann einfach ganz viele Leute da behalten bei gutem Wetter und da hatte irgendwie jeder Lust dann auch anzufeuern. Also das kann ich nur als Tipp geben, sorgt für ausreichend zu essen. Viel zu essen kann nicht zu wenig sein, nicht zu viel sein, so. Kann nur zu wenig sein.
Und auch leckeres Essen. Die Idee war nämlich dort, dass Nudelsalate mitgebracht wurden. Größtenteils von den, vom SC Helsa, den Nicht-Orientierungsläufern. Und es gab 10, 15 verschiedene Sorten Nudel- und Kartoffelsalat. Und man konnte einfach per Spende sich so viel nehmen, wie man wollte, und dann einen angemessenen Beitrag dafür bezahlen. Und das hat richtig gut funktioniert, oder?
Ja, also da haben wir auch gut Gewinn mitgemacht. genau, im Halbfinale hatten wir dann Runner's Choice. Da war so ein bisschen die Idee, im Finale ist doof, weil dann es nicht so viele Leute erfahren können, aber im Viertelfinale ist einfach viel zu viele Leute, da muss man so unendlich viele Karten drucken. Das wäre ja für 72 Leute, die Elite-Kategorien laufen, jeweils 3 Karten, also 210 Karten. Deshalb haben wir uns entschieden, das machen wir erst im Halbfinale. Das Viertelfinale war dann ja erstmal relativ laufbetont. Da hatten wir die Schwierigkeit, dass wir einen Einkaufsmarkt passiert haben. Das ist so, ein bisschen geht das in die Richtung Sicherheitsaspekte beim K.O.-Sprint, die einfach noch viel wichtiger sind als bei Einzelsprints, wo einfach wir die Situation hatten, dass da viele Leute und die Läufer sich querten. Und ja, das, also in dem Fall haben wir das einfach gelöst, dass wir jemanden mit Pfeife hingestellt haben. Das war kurz nach dem Start, sodass alle Läufer noch zusammen waren. Dann wurde einmal gepfiffen, die Leute waren aufmerksam und die Läufer konnten problemlos durchlaufen. Da beim Viertelfinale gab es eigentlich nur am Ende so 2 entscheidende Routenwahlen, wo man den Leuten, die dann noch zusammen waren, angeboten hat, hier mach was anderes, um den Lauf zu gewinnen. Genau, im Halbfinale dann halt Runner's Choice. Ein relativ, also für meine Verhältnisse relativ einfachen Runner's Choice, aber man muss immer bedenken, die Leute müssen das in 20 Sekunden lösen können und sind keine internationalen Spitzenläufer. Er war tatsächlich dann scheinbar auch so schwer, dass auch die Nationalkaderleute, die da waren, nicht die beste Option genommen haben.
Also ich fand ihn extrem schwer, um das mal nachzuschieben. Leon ist da geübter, scheinbar.
Da hatten wir auch direkt nach dem Runner's Choice noch so eine Situation, wo wir an einem Altenheim vorbeigelaufen sind. Und auch da muss man einfach drauf achten. Alte Leute können nicht so schnell aus dem Weg. Da muss man jemanden haben, der guckt, der auch einen Überblick hat, wann kommen die Läufer. Da kommt auch so ein bisschen rein, man muss vor so einem Knockout-Sprint alle Bahnen einmal abgelaufen sein. Und zwar nicht nur abgejoggt, sondern eigentlich in Wettkampftempo abgelaufen sein, damit man so ein bisschen die Ecken erkennt, wo es problematisch werden kann. Wo man zum Beispiel mit viel Schwung um eine unübersichtliche Ecke rumkommt. Ja, wir hatten dann am Ende, da wo sich ein Knockout entscheidet, im Halbfinale, nicht so die Probleme, weil es einfach nur noch bergauf ins Ziel ging. Und zwar so steil bergauf, dass auch Nationalkaderläufer mit bisschen Lücke zum Platzierten in dem Lauf kurz überlegt haben, ob sie nicht den Berg hochwandern.
Ich nicht.
Andere.
Okay. Ja, das sind super wichtige Tipps. Also ich hoffe, jeder, der demnächst K.O. organisiert, hört hier zu und schreibt mit. Ich kann mir vorstellen, dass du noch unglaublich viele weitere Tipps hast. Vielleicht kommen die Leute einfach demnächst auf der Wettkampfwiese auf dich zu und können noch weitere Tipps abholen.
Ja, gerade gestern habe ich erst mit den Dresdnern der TU-Jugend gesprochen, die ja keinen Vielpostenduell ausrichten können, weil der Wald gesperrt wurde und stattdessen jetzt einen K.O.-Sprint ausrichten und sich da auch so ein bisschen Tipps abholen wollten. Was mir aufgefallen genau. ist.
Also, kommt vorbei.
Genau, alle, die K.O.-Sprint ausprobieren wollen, da ist die Gelegenheit.
Ich würde mal noch auf einen anderen Punkt zurückkommen, weil wir jetzt auch schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit sind. Und zwar hatten wir ja schon gesagt, dass K.O. einfach ein super cooles Format ist, was Zuschauernähe betrifft und auch die Stimmung so drumherum. Dass es einfach ja eine Art von unserem Sport ist, die es plötzlich Leuten möglich macht, teilzunehmen, sich mitzufreuen, mitzufiebern. Und ja, vielleicht ist das auch ein wichtiger Punkt, um Leute in den Sport neu reinzuholen, aber auch die Jugend im Sport zu halten. Und man sieht ja auch, dass insbesondere bei der EM jetzt wieder junge Leute super gute Platzierungen erreicht haben, die ja teilweise die alten Meister geschlagen haben, die man sonst immer so auf der Liste hat. Warum sind die jungen Wilden beim Knockout so gut? Also sind sie einfach viel begeisterter oder haben sie physisch einen Vorteil?
Also ich würde glatt was dazu sagen. Ich glaube, ist der Schlüssel liegt ein bisschen bei der Regenerationsfähigkeit. Also wenn du wirklich wenig Zeit hast zwischen den Läufen und Regenerationsfähigkeit ist das entscheidende Kriterium, was nachher, wenn man so ein bisschen älter wird, tatsächlich auch leidet. Also ne, wenn mit 25 bist du tatsächlich einfach viel regenerationsfähiger als nachher mit 35, auch schon ein paar Jahre später. Ne, und Yannick Michels hat mich tatsächlich wirklich begeistert bei der Europameisterschaft, weil der tatsächlich auch schon selber ein paar Jahre älter ist. Und dann waren Daniel Hubmann mit seinen 43 Jahren tatsächlich auch noch irgendwie, ich glaube, die Quali hat er überstanden und war im Viertelfinale. Also das ist schon auch beeindruckend, finde ich. Aber naja, ich weiß nicht, ob er erst dann das Halbfinale auch noch überstanden hätte. Ne? Das ist schwer zu sagen. Er ist ja nicht reingekommen. Also
ich denke schon auch, dass es mental noch irgendwie einen Unterschied ist, weil man einfach, um ein richtig guter Einzelsprinter zu sein, braucht man irgendwie viel Erfahrung auch schon. Also da wird man besser mit viel Erfahrung. Und im K.O.-Sprint muss man nicht so viel selbst orientieren unter Umständen. Da reicht es, wenn man sehr spritzig ist. Also da reicht es, ist übertrieben, aber da bringt es einem sehr viel, wenn man dranbleiben kann und dann im Zielsprint, weil man einfach mit Anfang, Mitte 20 noch viel spritziger ist als, wie du gesagt hast, Joe, mit 30, 35, kann man da im Zielsprint halt dann, wenn man dran ist, die Leute übersprinten. Auch deshalb denke ich, weil man die Erfahrung noch nicht so sehr hat, um in einem Einzelsprint ganz vorne mitmischen zu können, sind viele Junge dann auch begeistert am K.O.-Sprint.
Es ist ja auch so, dass man, wenn man jünger ist, besser Sprint oder Geschwindigkeit trainieren kann. Und wenn man älter ist, dann schon mehr Richtung Ausdauer gehen sollte. Aber ich glaube, da können die Sportwissenschaftler unter uns mehr drüber sagen.
Ja, also das kann ich unterstützen, aber ich glaube, dass die Aussage sich eher darauf bezieht, auf wirklich junge Leute und nicht Leute mit 23, aber also auf eher Jugendliche, dass man das da eher noch gut aufbauen kann, so die Spritzigkeit. Klar geht es dann Stück für Stück immer weiter vielleicht verloren, aber ja, ich glaube, in dem Alter ist das schon ein bisschen relativiert.
Ja. Darf ich überleiten zum JVK?
Natürlich.
Weil wir hatten ja gerade schon die geniale Stimmung beim K.O.-Sprint angesprochen. Und jetzt ist dieses Wochenende JVK. Und da kann der Bundesjugendfachwart, was da Neues zum JVK auf uns zukommt, einiges drüber erzählen.
Ja, also ich würde eigentlich damit anfangen, dass uns ja Leon und mir irgendwann mal aufgefallen ist, dass ein bisschen auch die Außenwirkung vom Orientierungslauf nicht so schön ist. Da gibt es mehrere Ansätze und einer davon ist eben auch, dass wir gesagt haben, einen Bundeswettkampf und den, der eh schon die schönste Stimmung hat, nochmal so richtig zu machen. Und so richtig machen heißt, dass wir eigentlich da sagen, wir brauchen eine möglichst professionelle, auf die Altersgruppe abgestimmte Moderation erstmal für das Speaker-Team, für die Wettkämpfe, genauso wie auch bei der Abendveranstaltung, dass man sagt, das müssen Leute sein, die eben den JVK selber oft genug erlebt haben, trotzdem auch irgendwo flüssig sprechen können und so weiter und so fort, solche Dinge. Und da habe ich eben in den vielen, vielen Jahren Jugendländerkampf seit 2006, die ich so selber als Landesjugendfachwart gemacht habe, eine extreme Bandbreite erlebt. Und das ist das eine. Das andere ist, dass man eben sagt, naja, es wird das Sonntag generell einfach irgendwo eine Siegerehrung auf einer Zielwiese gemacht. Oft haben sie noch irgendwie keine Sprechanlage ordentlich, dass man, dass einer dann irgendwie Siegerehrung ruft und dann sollen alle kommen und leise sein und so. Und das ist ja nicht Jugendländerkampf. Dann vergessen, das bei der GEMA anzumelden, dann läuft noch nicht mal Musik nebenbei. Und solche Dinge sind mir halt vielfach aufgefallen, dass ich sage, Leute, das kann so nicht sein. Ein nächster Punkt ist auch die Live-Abdeckung, also Erlebbarkeit. Wir haben viele Jugendländerkämpfe gehabt, wo ich dann, gerade nachdem ich zum Beispiel nicht mehr mitgefahren bin, hatte ich aber noch teilweise bis zu 3 Kinder, die daran teilgenommen haben, eigene, und wollte dann irgendwie schon ganz gerne Samstag mal wissen, wie die gelaufen sind. Ja, ans Handy, ihr gehen sie nicht, ganz klar, Nilas. Und das kann ich auch verstehen.
Warum auch das JVK?
Ja, natürlich, genau, richtig. Ist ja auch korrekt. Aber es war online dann auch oft nichts zu kriegen. Und das jetzt noch vor, sag ich mal, wenigen Jahren, also vor 4, 5 Jahren so. Und das war eben dann tatsächlich mau, wo ich dann gesagt habe, nee, das muss auch besser werden, dass Eltern zu Hause gucken können. Und wenn wir das jetzt noch hinkriegen, dass wir das irgendwie auf unserer Homepage plus Insta-Kanal und so weiter irgendwie verbreitet kriegen, dann sind wir zumindest auf dem richtigen Weg. Ob wir schon alles machen, was dafür möglich ist, aber wir haben ja geplant, auch unter anderem ein Live-Tracking zu machen für die Staffelschlussrunde in den älteren Kategorien. Und ich glaube, also, naja, es ist ein Versuch, ob es angenommen wird und ist vielleicht auch noch irgendwie ausbaufähig, aber wir wollen genau in diese Richtung. Tja, was gibt's da noch zu, Nilas? Sprich weiter. Du bist mit involviert. Was
gibt's da noch zu? Also, du hast es ja schon ein bisschen angeschnitten. Ja, ich bin auch mit involviert. Du hast nämlich ein Team ins Leben gerufen. Wir haben uns selber Hype-Team getauft. Leon ist da auch mit von der Partie. Und du, Joe, als Schirmherr, genauso wie ich. Und wir haben uns zusammengetan und wir besetzen diverse Posten in der Öffentlichkeitsarbeit des JFVKs. Und das ist nicht nur geplant für diesen JFVK, sondern auch für sämtliche Folgen. Ne? Also falls da irgendwelche Leute Bock drauf haben, mehr JFVK zu machen, mehr teilzunehmen, kann gerne auch mit bei uns ins Hype-Team kommen. Jetzt habe ich den Namen schon gesagt, wir nennen uns selber das Hype-Team. Wir werden da auch, wenn ich es schaffe, die Pullis rechtzeitig zu bedrucken, auch mit einem Pulli mit Hype-Team drauf rumlaufen. Genau, und wir haben diverse Posten besetzt, wie wir haben 2 Speaker wieder auf den Tisch gebracht. Aus Bad Salzwedel waren die beiden schon Speaker, das ist Magnus und Kilian. Und die waren mit mir zusammen Speaker damals. Und ich selber wurde dann abkommandiert als Moderator von der Abendveranstaltung mit Carol Kiel zusammen. Genau, auch DJ Fehl und Stempel werden wieder auftreten, falls sich Leute an die legendäre Party vor 2 Jahren erinnern. Ja, genauso wie das Live-Tracking wird auf jeden Fall noch organisiert. Wie gut das jetzt alles, was wir geplant haben, funktioniert, müssen wir noch mal gucken. Ist unser erstes Mal als Team. Aber das wird sich auf jeden Fall noch einschaukeln.
Es ist dazu noch zu sagen, dass dieses Hype-Team jetzt natürlich schon bei den nicht erstmal grundsätzlich als eine Einrichtung geplant ist. Also wir wollen nicht nur, dass das jetzt diesmal stattfindet, sondern auch die nächsten Male. Es hat allerdings auch immer was mit dem Ausrichter zu tun. Wenn der Ausrichter diese Dinge in für uns gut klingender Qualität selber leisten kann, dann müssen wir das vielleicht nicht machen. Aber das Team ist motiviert, da eben sich dann auch einzubringen. Ne, das ist, es ist auch, gibt ein allgemeingültiges JFVK-Logo, das auch irgendwie jetzt schon in den, im Insta-Kanal präsentiert wurde mehrfach und jetzt dann auch als Hintergrundplakat beispielsweise für die Siegerehrung dient. Ja, lauter so Kleinigkeiten, die eben tatsächlich dazu beitragen. Und ich möchte jetzt hier an dieser Stelle dazu sagen, gefördert ist diese ganze Entwicklung vom Förderverein, der gesagt hat, eine nachhaltige Entwicklung im Orientierungslauf, genau das ist sozusagen unsere Thematik und in die Richtung wollen wir gehen. Ne? Deswegen an dieser Stelle mal herzlichen Dank an den Förderverein für die freundliche Unterstützung.
Ja, auch da können wir uns nur anschließen. Förderverein-Folge ist noch geplant bei uns, aber auch wir profitieren sehr vom Förderverein.
Ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr euch da auch so einsetzt. Klingt sehr spannend. Bin gespannt, wie das angenommen wird. Ja, ich denke, so insgesamt haben wir ansonsten erstmal so alles abgedeckt, was wir so bereden wollten. Ich glaube, es wäre noch sehr viel mehr zu sagen, aber vielleicht heben wir uns das auch nochmal für eine nächste Folge auf. Oder was denkt ihr?
Themen gibt es genug, glaube ich. Wir haben ja jetzt auch dieses Team Vision Orientierungssport, ne, Leon? Da könntest du vielleicht nochmal ein paar Worte zu sagen, ne, wo man sagt, da geht ja noch was, was vielleicht für die Zukunft auch ein Thema wäre eben, ne?
Ja, also Vision O-Sport, da haben wir mit Joe und Eike und Anne Klar vom Leistungssport uns im Winter, Sabine und ich, mal hingesetzt, weil wir irgendwie so ein bisschen eine Richtung brauchten. Öffentlichkeitsarbeit, das ist so ein Fass ohne Boden und da brauchten wir irgendwie so eine Richtung, in die wir uns gerne entwickeln wollen als deutscher Orientierungssport und haben dann in der Bundestagung ein Meeting Vision O-Sport gemacht, wo wir einfach mal so gesammelt haben, was könnten denn Ziele sein, die der deutsche Orientierungssport angehen will. Mit dem Fazit, dass die Bundestagung von sich aus gesagt hat, eigentlich sind wir die falsche Gruppe. Wir sind Altersschnitt Ü50. Sucht euch mal eine junge Gruppe, eine junge motivierte Gruppe, um so ein so eine Vision auszuarbeiten und die der Bundestagung vorzustellen. Und ja, genau das werden wir diesen Herbst machen. Mittwoch ist das erste Meeting. Wir sind 10 Leute, ganz unterschiedliche Beziehungen zum OL, ganz unterschiedliche Herkünfte. Ja, mal gucken, was rauskommt.
Und ihr sucht bestimmt noch MitstreiterInnen.
Wenn Leute gute Ideen haben, nehmen wir die immer gerne.
Also dann, alle Ideen abzulehren. Macht mit und macht den OL ein Stück besser, damit wir auch noch in den nächsten Jahren ganz viel Freude an diesem Sport haben werden. Ja, ich fand es eine richtig schöne Folge mit euch. Wir hatten so viele unterschiedliche Perspektiven und auch so viele unterschiedlich engagierte Leute. Das hat mich jetzt richtig motiviert, für die nächsten Wochen auch selbst noch weiterzumachen. Ja, danke, dass ihr alle da wart.
Tja, sehr gerne.
Ja, auch vielen Dank. Abend.
Danke, dass wir da sein durften.
Immer wieder gerne.
Dann bis zur nächsten Folge und bis bald auf der Wettkampfwiese.
Ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.